Hallo und herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter www.efg-erding.de.
Ja, guten Morgen. Der Hans hat sich am Anfang bedankt dafür, dass ich da bin. Ich bedanke mich, dass ich da sein darf. Es ist einfach schön, wir haben seit vielen, vielen Jahren Kontakt. Ich habe mit dem Hans mal versucht rauszukriegen, wie lange. Wir sind nicht dahinter gekommen, sind auf alle Fälle über 30 Jahre, dass ich und eure Gemeinde und unsere Gemeinde, ich komme aus der Freien Evangelischen Gemeinde in Moosburg, dass wir uns kennen. Es ist einfach schön, über so viele Jahre hin in Kontakt zu halten. Mein Name ist Heinz Horsch, ich bin verheiratet, meine Frau und ich, wir haben 4 mittlerweile erwachsene Kinder und der Heilig-Dreikönig-Tag 2020 ist für uns was ganz Besonderes, da ist nämlich unsere erste Enkeltochter geboren und die hat es klug gemacht, weil den Geburtstag, den vergesse ich nicht, sonst bin ich mit Daten ein bisschen gefährlich, aber das war ganz clever. Vom Beruf bin ich Agrarbetriebswirt, ich habe aber schon viele Jahre in dem Beruf nicht mehr gearbeitet. Ich war früher mit christlichen Fachkräften unterwegs in Tansania einige Jahre und auch mit dem deutschen Entwicklungsdienst in verschiedenen Ländern. Und aus dieser Zeit ist geblieben, dass ich als Gutachter tätig bin für Entwicklungsprojekte und auch bei der Ausbildung von christlichen Fachkräftekandidaten mit dabei sein darf. Ich werde jetzt am Freitag nach Ecuador fliegen und dort ein Projekt anschauen, wo ein CFI-Mitarbeiter seit 5 Jahren ist. Und da geht es darum, dass man gemeinsam schaut, was ist in diesen 5 Jahren denn passiert, was ist gut gelaufen, was kann man auch dokumentieren, dass andere, die in einer ähnlichen Situation sind, darauf zurückgreifen können und wie kann es weitergehen. Und das ist eine Tätigkeit, die macht mir sehr viel Freude. Da bin ich Jesus sehr dankbar, dass ich da noch ein bisschen in diesem Bereich drin bin. Es hat nur einen kleinen Nachteil, davon kann man keine Familie ernähren. Und deshalb tue ich auch noch was anderes, ich repariere alte Häuser. Ah ja, also so ein bisschen zu mir, damit ihr wisst, wer da vor euch steht. Ich habe euch heute ein paar Gedanken mitgebracht zum Dreikönigstag, passend zu meiner Enkeltochter. Dreikönigstag, ihr kennt es vielleicht, das war am 6. Januar. Da gehen die Ministranten der lokalen katholischen Kirche durch die Gegend. Sie haben sich ein bisschen verkleidet, so orientalisch. Und sie gehen von Haus zu Haus und sie singen und malen dann mit Kreide oben an die Tür die Jahreszahl, also in dem Fall 2020, so ein bisschen auseinander. Und dazwischen steht dann CMB. Das sind die heiligen drei Könige. Und dazu habe ich ein paar Gedanken mitgebracht. Ich habe schon ähnliche Gedanken mal verarbeitet in einer Andacht. Das war im Jahr 2008 im Rahmen der Allianz Gebetsgemeinschaft. Also wenn jetzt jemand sagt, kommt mir doch alles bekannt vor, dann hat die Person vermutlich ein sehr gutes Gedächtnis und war vor 12 Jahren schon dabei. Also ich habe mir das angeschaut. Ich habe gedacht, es wäre doch mal interessant, von der Bibel her zu schauen, was hat es denn mit diesen heiligen drei Königen auf sich? Was steht denn da? Und ich kenne diese Geschichte natürlich seit langem, weil das ist so, wenn man christlich sozialisiert aufgewachsen ist, dann kennt man diese Geschichte. Aber ich habe relativ spät erst begonnen, das mal so zu lesen, als ob ich es noch nie gesehen hätte und einfach mal zu sagen, was steht denn da wirklich? Und ich habe festgestellt, es ist eine der bizarrsten Geschichten im Neuen Testament. Was da steht, ist bizarr. Und was da nicht steht, ist auch sehr bemerkenswert. Und wo das steht, ist sehr aufschlussreich. Und das sind meine 3 Punkte, die ich mit euch gern durchgehen möchte. Wo das steht, es steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 2. Und ich lese das nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Das ist eine Übersetzung, die ich sehr gern habe, weil die nach meinem Dafürhalten eine gute Kombination hat zwischen Texttreue und moderner Sprache. Manchmal allerdings haue ich ein Zitat aus der Luther-Übersetzung rein, da bitte ich um Verzeihung, aber an manchen Stellen ist die alte Luther-Übersetzung einfach so knackig, dass ich die immer noch gerne mal zitiere. Also Kapitel Matthäus, Kapitel 2, Abvers 1, nach Hoffnung für alle zunächst. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Einige Sterndeuter kamen aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Entschuldigung. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm alle Einwohner Jerusalems. Er rief die hohen Priester und die Schriftgelehrten zusammen und fragte sie, wo soll dieser versprochene Retter geboren werden? Wörtlich steht da, wo soll der Christus geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem in Judäa. So heißt es schon im Buch des Propheten. Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Lande Judäa, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel führen wird. Also die Schriftgelehrten und die hohen Priester haben gesagt, in Bethlehem in Judäa wird der Christus geboren werden. So heißt es schon im Buch des Propheten. Du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Lande Judäa, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel führen wird. Und das ist ein Zitat aus dem Propheten Micha. Und ich habe mir dann dieses Zitat mal angeschaut und da steht dann nach diesem Zitat in Micha, und jetzt kommt die Luther-Übersetzung, zu diesem Propheten, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Fand ich sehr so schön knackig luthermäßig. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem und bat sie, such nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Da kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht zu Herodes zurückzugehen, deshalb wählten sie für die Heimreise einen anderen Weg. Also, was steht da zu den heiligen drei Königen? Die Zahl 3 ist schon mal nicht haltbar, das ist nicht biblisch. Es steht einige. Wir wissen nicht, wie viele es waren. Es können 2 gewesen sein, es können mehr gewesen sein. Es gibt eine alte Legende, die besagt, dass es 12 waren. Aber wir wissen es nicht, es waren einige Sterndeuter. Vermutlich kommt die Zahl 3 daher, von diesen 3 Buchstaben, die bei uns über die Tür stehen, C, M, B. Und da hat der Volksmund draus gemacht, dass es Kaspar, Melchior und Balthasar. In der Realität heißt das Christus Mansionem Benedicat, Christus segne dieses Haus. Also es waren nicht 3. Und es waren auch keine Könige. Wörtlich steht da Magoi, also Magier. Das waren Sterndeuter, Astrologen. Und es ist doch bizarr, dass ausgerechnet solche Leute kommen, um Jesus anzubieten. Man streitet sich darüber, wer das genau war. Sie kamen aus dem Osten, aus dem Orient, aus der Region Babylon. Das können Magier aus Babylon gewesen sein. Es kann sein, dass es Angehörige einer alten medopersischen Priesterkaste war. Das wissen wir nicht. Aber was wir wissen, die haben die Gestirne beobachtet und sich davon leiten lassen. Und genau diese Tätigkeit hat Gott explizit verboten. Im Alten Testament schon steht da, lasst die Finger davon. Und an mehreren Stellen sagt Gott auch, das ist mit Konsequenzen belegt. Wenn ihr das tut, dann werde ich mich zurückziehen. Gott sagt, wenn ihr euch von Sternen leiten lasst, dann bin ich raus. Die reine Beobachtung der Sterne war nicht verboten, ganz klar. Und oft sind in der Bibel Referenzen an die Sterne, aber immer als Schöpfung, als geniale Schöpfung und nie als eine Art, wie man Entscheidungsfindung macht. Im Amos im Kapitel 5, Vers 8 steht, Gott machte die Plejaden und den Orion, der aus der Finsternis den Morgen und aus dem Tag die finstere Nacht macht. Und in den Psalmen und im Hiob ist immer wieder Referenz zu den Sternen, aber immer eben als ein Teil der genialen Schöpfung und nicht als etwas, das zur Entscheidungsfindung dient. Aber genau das haben diese Astrologen getan. Und zwar von Berufswegen. Das waren einerseits Wissenschaftler, aber eben auch Astrologen. Die kamen aus dem Orient und in dieser Region war diese Wissenschaft erstaunlich weit verbreitet. Es ist, wenn man sich mal damit befasst, erstaunlich, was die Menschen damals schon alles wussten. Alles, was man mit dem bloßen Auge beobachten kann. Fernrohre gab es ja noch nicht. Aber alles, was man mit dem bloßen Auge beobachten kann, das wussten die. Die kannten den Unterschied zwischen Sternen und Planeten. Die konnten Planetenbahnen im Voraus berechnen. Das ist unglaublich, wie weit die wissenschaftlich gesehen schon waren. Aber all das war vermischt mit esoterischen Inhalten, auch mit dieser Annahme, dass die Bahnen von Planeten und die Stellung von Sternen auf den Menschen Einfluss haben. Die Übergänge damals zwischen Astronomie und Astrologie waren fließend. Heute versuchen wir zumindest, das auseinanderzuhalten. Wir sagen, die Astronomie ist die reine Wissenschaft. Das ist alles, was beobachtbar ist, belegbar, nachweisbar, berechenbar. Und dann gibt es die Astrologie, das ist das Esoterische, wo Wahrnehmungen eine Rolle spielen, die man nicht beweisen kann, wo man davon ausgeht, dass die Gestirne Einfluss auf den Menschen haben. Und heute sind diese Bereiche einigermaßen klar getrennt. Wobei so ganz klar habe ich festgestellt, auch nicht immer. Ich habe was gelesen von einem Kosmologen, also jemand, der vom Fach ist, ein gewisser Dr. André Linde, und der schreibt, wenn es zum Thema Urknall kommt, schreibt er Folgendes. Die Frage, wie sich das Universum von einer Form, von der wir nichts wissen, wandelte in eine Form, von der wir ein wenig wissen, diese Frage hat religiösen Charakter. Also ganz so sauber können wir das auch heute nicht trennen, wie wir das manchmal wollten, aber damals war das einfach eine Wissenschaft. Das, was wir heute Wissenschaft und Esoterik nennen, war ein Bereich. Und das waren Leute, Wissenschaftler, Magier, die haben ihre Handlungen davon abhängig gemacht, wie die Sterne stehen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was hat die denn bewegt, dass die sich da so auf den Weg machen? Man muss sich das mal vorstellen, das waren ja gestandene Leute, das waren Wissenschaftler, die hatten vielleicht einen Lehrstuhl, die hatten eine Position in der Gesellschaft, die hatten vielleicht Familie. Das waren keine abenteuerlustigen Teenager. Was hat die dazu bewegt, dass die sich auf den Weg machen, dass die ihr Arbeitsumfeld, ihre gestandene Position verlassen und sich da auf so einen Weg ins Unbekannte machen? Die wussten ja nichts. Wenn ich jetzt nächste Woche nach Ecuador fliege, da weiß ich genau, wo ich landen werde. Ich habe im Google Maps mir angeschaut, wo das Hotel ist, wie ich da mit dem Taxi hinkomme, wo der Busbahnhof ist. Und alles kann ich hier mir schon anschauen und kann das alles von hier aus buchen. Das wussten die alles nicht. Das war eine Reise ins Unbekannte. Was war die Motivation? Was hat diese Leute bewegt, sich auf so eine unsichere Reise zu machen? Ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass da ein Bibelvers dahinter steht. Im Prediger 3, Vers 1 steht da: Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Bei Luther heißt es, Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und ich kann mir vorstellen, dass es so eine Sehnsucht war, dieser Männer oder dieser Menschen, vermutlich waren es Männer, wir wissen es nicht genau, aber dass Gott denen eine Sehnsucht ins Herz gelegt hat, mehr darüber zu wissen, was in der Ewigkeit von Belang ist. Vielleicht war es das, was die bewegt hat. Wir haben bei uns in Moosburg in der Gemeinde Geschwister, die aus dem Iran kommen, und eine der Schwestern erzählt, wie sie schon als Teenager eine Sehnsucht gespürt hat, so wie das die Bibel hier beschreibt, eine Sehnsucht danach, mehr zu wissen über Dinge, die in der Ewigkeit von Belang sind. Sie hat gesucht, sie hat Freunde gefragt, sie hat den Koran studiert, sie hat Korangelehrte gefragt, aber irgendwie hat sie nie eine Antwort, eine befriedigende Antwort auf diese Sehnsucht bekommen. Dann ist ihr Vater nach Griechenland gegangen, um dort Arbeit zu finden, und was er gefunden hat dort, war Jesus. Er hat Jesus kennengelernt. Er hat dann nach der Rückkehr seiner Tochter auch den Weg zu Jesus gezeigt. Und dort hat sie einen Ort gefunden, wo diese Sehnsucht gestillt ist. Sie hat andere Jesusgläubige gefunden, sie haben sich zusammengetan, sie haben die Bibel gelesen, sie haben gesungen. Und das ging natürlich nicht lange gut. Eines Tages kam ein Anruf von einem Onkel, der bei der Geheimpolizei ist, und der hat ihr gesagt, meine Kollegen sind auf dem Weg, euch alle auszunehmen, du musst sofort verschwinden. Und innerhalb von Stunden musste sie weg, ist auf dramatische Art und Weise zu Fuß übers Gebirge in die Türkei und letztlich bis nach Deutschland gekommen, hat hier um Asyl gebeten. Bei der Verhandlung hier in Deutschland hat die Richterin ihr mehr oder weniger unterstellt, sie wäre ja nur aus wirtschaftlichen Gründen in Deutschland. Und sie hat geantwortet, ich hatte es gut im Iran. Ich hatte Arbeit, ich hatte Familie, ich hatte Freunde. Es ging mir im Iran besser als hier, wo ich die Sprache nicht kenne, wo ich keine Familie habe, keine Sicherheit und kaum Freunde. Aber diese Sehnsucht nach diesem Ewigkeitswissen, die konnte sie im Iran nicht leben. Und das war genug, um sie auf den Weg zu schicken, weg aus ihrer Familie, weg aus ihrer Sicherheit. Diese Sehnsucht nach Wissen, was in der Ewigkeit von Belang ist, war wichtiger als all die anderen Positionen und Sicherheiten. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht diese Sehnsucht war, die auch diese Magier getrieben hat, sich aufzumachen. Und das Spannendste an dieser ganzen Geschichte ist, dass Gott sie genau dort abholt, wo sie sind, wo sie stehen. Gott hat extra für die einen Stern in den Himmel gehängt. Wir wissen nicht, was das war. Manche sagen, das war eine Konjugation von Planeten, also Planeten, die in einer bestimmten Art und Weise hintereinander stehen. Es könnte eine Supernova gewesen sein, ein Stern, der verglüht und nochmal ganz richtig helles Licht ausstrahlt. Vielleicht war es auch ein Komet. Andere sagen, es kann wissenschaftlich überhaupt nicht erklärt werden, weil an manchen Stellen steht, dass der Stern vor ihnen herging und dann stand er über dem Haus. Also das kann man naturwissenschaftlich überhaupt nicht erklären. Es ist egal, was es war. Klar ist, dass die Erscheinung so dramatisch und so signifikant war, dass es für diese Magier keinen Zweifel gab, dass die sich jetzt auf den Weg machen müssen. Gott hätte ja auch durch einen Traum zum Beispiel zu ihnen sprechen können, und er tut das ja später. Aber ein Traum ist halt genau das. Da kann man aufwachen, sich den Kopf schütteln und sagen, was war denn das für ein doofer Traum, und geht zur Tagesordnung über. Aber Gott holt sie ab, an der Stelle, wo sie stehen, in ihrem ureigensten Fachgebiet und auf so klare, eindeutige Art und Weise, dass die sich auf den Weg machen. Und ich stelle mir dann bei solchen Sachen immer die Frage, warum steht das in der Bibel? Ist das rein nachrichtlich oder was bedeutet das für mich? Und ich glaube, und mir ist es wichtig, dass ich Bibel lese und dann auch Rückschlüsse daraus ziehe für mich, dass ich nicht nur irgendwo in theologischen Diskussionen verbleibe, sondern dass ich sage, was bedeutet das konkret für mich? Ich wünsche mir, dass mein Glaube alltagstauglich ist, und deshalb habe ich mir in dem Zusammenhang die Frage gestellt, wie geht's mir? Habe ich noch so eine Sehnsucht im Herzen, dass es mich bewegt, dass es mich motiviert, mich aufzumachen? Wir haben in unserer Gemeinde eine Frau, die hat sehr schwere Zeiten hinter sich. Sie ist noch keine 40. Ihr Mann ist vor 1,5 Jahren verstorben. Sie waren an Krebs. Sie waren beide bei uns im Hauskreis. Und ich habe das sehr dicht alles mitgekriegt. Im Mai 2018 ist der Alex verstorben. Und jetzt zum Jahreswechsel hat seine Frau eine Nachricht geschrieben an Geschwister, an Freunde, wo sie sich erstmal dafür bedankt für die Begleitung in diesen 1,5 Jahren. Und dann am Ende schreibt sie, und so habe ich mich nun aufgemacht, den Ort der Trauer zu verlassen, auch wenn ich nicht genau weiß, wo die Reise mich hinführt, und ich den Ort sicherlich hin und wieder besuchen werde. Und das fand ich so genial formuliert, dass sie sagt, ich habe mich aufgemacht, den Ort der Trauer zu verlassen. Und ich habe mir da in dem Zusammenhang mit der Geschichte und auch mit dem Heiligen Drei Königen die Frage gestellt, wo gibt es Orte, wo Gott mich auffordert, die jetzt zu verlassen? Auch wenn es etwas kostet, auch wenn es anstrengend wird, auch wenn es vielleicht bequemer wäre, zu bleiben. Ich meine das nicht nur geografisch, man kann sich ja heute mit dem Flugzeug ans andere Ende der Welt begeben und trotzdem nichts im Leben ändern. Ich meine Orte im übertragenen Sinn, so wie unsere Schwester, die den Ort der Trauer verlässt. Und ich habe mir gedacht, bei mir gibt's Orte, der Bequemlichkeit, ein Ort, wo ich einfach zu bequem geworden bin und wo diese Sehnsucht nach Ewigkeit vielleicht verschüttet ist durch meine Bequemlichkeit. Und ich habe mir überlegt, ob Gott mir sagen will, dass es Zeit ist, diesen Ort zu verlassen. Oder ein Ort der Angst. Vielleicht gibt es einen Ort, wo Gott sagt, jetzt ist es Zeit, das hinter dir zu lassen. Wo Gott sagt, such dir Hilfe, du musst nicht alleine gehen. Diese Magier waren ja auch nicht alleine. Aber jetzt ist es Zeit, diesen Ort zu verlassen. Oder ein Ort, der mir persönlich ganz wichtig ist, wo ich mich immer wieder ganz arg herausgefordert fühle, das ist der Ort der Gleichgültigkeit. Unser Sohn war vor ein paar Tagen unterwegs mit dem Zug aus Italien. Er hat sich im Abteil mit einem Nigerianer angefreundet kurz. Der ist in Bologna eingestiegen. Und der Mann, unser Sohn hat erzählt, der Mann war total verschüchtert, ängstlich und wusste nicht so recht, wohin. Und mein Sohn und sein Freund haben ihn angesprochen, haben gesagt, komm, setz dich hierher und haben ihm an ihrer Brotzeit teilhaben lassen. Und dann ist er aufgeblüht und hat sich gefreut, dass da jemand ist, der ihn als Mensch ernst nimmt und an seinem Ergehen Anteil hat. Und sie hatten für ein paar Stunden sehr gute Gemeinschaft. In Innsbruck ist er dann, dieser Mann aus Nigeria, in Handschellen aus dem Zug geführt worden. Er hatte keine Ausweispapiere, keine gültigen. Und unser Sohn hat dann gesagt, da wurde mir wieder bewusst, dass ich scheinbar zur ersten Klasse der Menschheit gehöre, weil ich dieses rote Dokument habe, dieser rote deutsche Personal, also Reisepass. Ist uns das bewusst oder sind wir gleichgültig geworden darüber, wie gut es uns geht und dass 90% der Menschheit viel dafür geben würden, so leben zu können, wie wir leben? Sind wir gefangen in unserem Alltag? Sind wir gleichgültig geworden? Sind wir nicht mehr offen für andere, haben wir den Blick verloren für andere? Das ist eine Frage, die mir persönlich, wo Gott mich immer wieder ganz arg herausfordert. Jesus sagt, ich war hungrig, du hast mir zu essen gegeben. Ich war durstig, du hast mir zu trinken gegeben. Ich war fremd, du hast mich aufgenommen. Ich war nackt, du hast mir Kleidung gegeben. Ich war im Gefängnis, du hast mich besucht. Matthäus 25. Das bewegt mich ganz stark. Ich war kurz vor Weihnachten noch in Bolivien, wo ich ein paar Wochen in einem Projekt war. Ich habe dort eine Frau kennengelernt, sie heißt Goretti und sie kümmert sich um die Töchter von Prostituierten. Und das sind Mädchen, die im Leben keine Chance haben. Die wachsen auf in diesem Umfeld, die sind mit 13 selber mittendrin, das sind wirklich Mädchen, die haben keine Chance. Und Goretti kümmert sich genau um die. Sie selber kommt aus armen Verhältnissen, aber stabilen Verhältnissen. Sie war in der Schule so gut, dass sie ein Stipendium bekam. Dann hat sie in Russland auf Russisch Chemie studiert und dann in Deutschland auf Deutsch Lebensmitteltechnologie. Und jetzt ist sie zurück in Bolivien. Die könnte auch was anderes tun mit ihren Möglichkeiten. Aber sie hat jetzt ein Projekt ins Leben gerufen, wo sie sich genau um diese Mädchen kümmert. Und ich habe mir gedacht, die Goretti ist für mich ein Beispiel für jemanden, der den Ort der Gleichgültigkeit hinter sich gelassen hat. Und mir geht es dann nicht um Aktionismus und auch nicht darum, dass ich mir einbilde, ich könnte bei Gott was verdienen mir dadurch, dass ich was mache, dass ich was leiste, so nach dem Motto, Jesus hat so viel getan, jetzt musst du auch noch ein bisschen was tun. Diese Theologie halte ich für falsch. Und es ist auch wichtig, dass man an manchen Orten noch verweilt. Ich selber habe so einen Ort der Trauer, wo ich mir gerade im Zusammenhang mit der Vorbereitung zu dieser Predigt die Frage gestellt habe, ist es jetzt Zeit aufzubrechen? Und ich habe gemerkt und Gott hat mir gezeigt, nein, dieser Ort der Trauer, an dem muss ich noch verweilen, da gibt es noch Dinge, die Zeit brauchen, die heilen müssen. Also ich will nicht damit jetzt dem Aktionismus das Wort reden, aber einfach die Frage, brennt in mir noch die Sehnsucht nach Dingen, die in der Ewigkeit Wert haben, brennt die so sehr, dass ich es merke, wenn ein Stern auftaucht? Oder bin ich überhaupt nicht mehr wach und würde es überhaupt nicht merken, wenn Gott mir so einen Stern zeigt? Also das hat mich bewegt in dem Zusammenhang, was da steht, was der Matthäus da schreibt. Und dann ist mir aufgefallen, was da nicht steht in dieser Passage. Diese Magier, die waren ja auf einem falschen Weg unterwegs. Gott hat ja diesen Weg ganz klipp und klar verboten. Die waren auf einem falschen Weg unterwegs und das wird nicht erklärt. Das wird nicht entschuldigt, das wird nicht kommentiert, das steht einfach so da. Ich weiß nicht, der Josef, ob der was hätte sagen können. Er war vielleicht auch gar nicht da. Wir lesen ja, die Magier fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Ich kann mir vorstellen, dass der Josef gar nicht da war. Und wenn er da gewesen wäre, das wäre ein Mann gewesen von vielleicht 19 Jahren, wäre der in der Position gewesen, diesen weisen, feinen Herrn, diesen Gelehrten irgendwie zu sagen, ihr seid da auf dem falschen Weg unterwegs. Also soweit ist es noch verständlich, aber der Chronist, der das aufgeschrieben hat, der hat das ja mit einem gewissen zeitlichen Abstand geschrieben. Und man kann aus dem Text schließen, dass wer immer das verfasst hat, dass diese Person sehr gebildet war und sich in den alten Schriften sehr gut auskannte. Und da könnte man eigentlich erwarten, dass der irgendwie da eine Erklärung einfügt. Da steht nichts da, das steht einfach nur unkommentiert so da. Und das hat mich sehr erstaunt. Und ich habe mir überlegt, wie würde ich reagieren in einem vergleichbaren Fall? Und ich habe dann mal so einen Fall konstruiert. Wir nehmen mal an, wir haben in Moosburg einen Gästegottesdienst. Ein Gottesdienst, wo wir einladen in der Zeitung und auch vielleicht Blätter am Markt verteilen, wo wir einfach Gäste einladen. Und ich habe Gottesdienstleitung. Und dann stehe ich da so da und kurz bevor es losgeht, stehen zwei Menschen vor der Tür, eher für meine Begriffe ungewöhnlich gekleidet. Ob Männlein oder Weiblein, lässt sich auf den ersten Blick gar nicht sagen, aber sie sind ganz klar so aus der esoterischen Ecke. Man kann es an den Kleidern erkennen, mit den Symbolen und den Ketten, die sie um den Hals haben, mit Tierkreiszeichen. Und dann sagen die zu mir, hallo, guten Morgen, die Sterne haben uns gezeigt, dass wir heute zu euch kommen sollen. Und dann denke ich, was würde ich sagen? So wie ich mich kenne, würde ich sagen, ja schön, dass ihr da seid, kommt doch rein, aber das mit den Sternen, das muss ich euch jetzt mal erst erklären. Und dann würde ich die belehren, bevor ich sie zur Krippe führe. Und das finde ich das Interessante an dieser Geschichte, dass die nicht belehrt werden, sondern am Ende der Geschichte sind die vor der Krippe und knien. Und ich will jetzt da nicht Religionsvermischung betreiben, nach dem Motto, jeder Weg und jede Richtung hat irgendwo seine Berechtigung und führt am Ende zum Ziel. Es gibt nur einen Weg zu Gott, das ist auch, da ist die Bibel ganz klar. Im Johannes steht, Jesus sagt, ich bin der Weg, ohne mich kommt niemand zum Vater. Aber mir geht es darum, dass ich aus dieser Begebenheit gelernt habe, dass ich in Zukunft erst auf Jesus hinführen und hinweisen will und darauf den Fokus lege, so wie die Weisen, die niemand zurechtgewiesen hat, denen niemand gesagt hat, Moment, ihr seid ja völlig falsch unterwegs, sondern die kamen zu Jesus. Und da steht, da kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter fanden, knieten vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind. Und das will ich mir zur Lehre machen, dass ich sage, ich möchte Menschen auf Jesus hinweisen. Ich möchte, dass sie grenzenlose Freude empfinden, wenn sie Jesus finden, vor ihm knien, ihm die Ehre geben, das, was sie haben, ihre Schätze an Jesus übergeben. So möchte ich gerne meinen Glauben leben. Ja, und dann verschwinden diese Weisen wieder. Es wird nichts erklärt. Keiner weiß, was sie getan haben später. Der Traum sagt ihnen, sie sollen nicht auf den direkten Weg zurückkehren, sondern über Ägypten, das liegt ganz woanders. Also das ist wie wenn ich in Frankreich bin und zurück nach Deutschland will und Gott sagt, jetzt fahr erst mal nach Spanien. Also das wissen wir noch, dass das einigermaßen auch bizarr war, aber wir wissen sonst nichts. Waren die dann irgendwann zurück? Haben die Gemeinden gegründet? Was ist passiert? Wir wissen gar nichts. Und ich möchte daraus lernen, dass ich zuallererst meinen Fokus und meine Kraft drauf lege, Menschen auf Jesus hinzuweisen und nicht erstmal auf ihre Fehler hinzuweisen. Und obendrein, wie viel Fehler mache ich denn? Wie oft bin ich denn auf dem falschen Weg unterwegs? Johannes 8, Vers 7. Wer ohne Fehler ist, der werfe den ersten Stein. Also das steht da nicht, das wird nicht erklärt, was ich sehr interessant finde. Und dann ist die Frage noch, wo steht das? Es steht im Matthäusevangelium Kapitel 2. Wir haben ja 4 Evangelien mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten und Zielgruppen. Da ist der Johannes, der, wenn man vereinfacht, kann man sagen, das Johannesevangelium ist für Christen, die ihren Glauben vertiefen wollen. Da stehen sehr aufschlussreiche Sachen drin, die Geschichte mit Nikodemus zum Beispiel. Aber da stehen auch Sätze drin, wo ich, wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal denke, lieber Johannes, was willst du damit sagen? Da sind einfach Kombinationen von Sätzen drin, wo ich sage, ich weiß es nicht, was er mir damit sagen will. Dann gibt es das Evangelium nach Lukas. Der Lukas war vermutlich Arzt, hat vermutlich auch die Apostelgeschichte geschrieben. Also man kann aus Querverweisen und Ähnlichkeiten daraus schließen, dass es ein Autor war. Und der Lukas schreibt, wie man sich das von einem Arzt vorstellt, fast auf nüchterne, naturwissenschaftliche Art und Weise. Und mir gefällt das Lukas-Evangelium sehr gut. Es kommt meinem Naturell sehr entgegen. Die Adressaten des Lukas-Evangeliums sind Heidenchristen, also Leute, die keine Juden waren, die aus heidnischem Umfeld zum Glauben an Jesus gekommen sind. Dann gibt es das Markus-Evangelium, adressiert auch an Heidenchristen und ist so richtig knackig zusammengefasst auf engstem Raum die wesentlichen Daten und die wesentlichen Aussagen. Und dann gibt es eben dieses Matthäus-Evangelium, wo die Geschichte der heiligen drei Könige steht. Das richtet sich an Judenchristen, also an Leute, die aus dem jüdischen Glauben zum Glauben an Jesus gekommen sind und die alten Schriften sehr gut kennen. Und deshalb beginnt es auch mit dieser Aufzeichnung, mit dieser Genealogie, mit dieser Ahnentafel, wo drauf steht, der war Sohn von dem und der von dem und der von dem. Und da wird die Linie von Jesus zurückgeführt bis auf Abraham. Und wenn wir Deutschen das lesen, dann denken wir, was soll das denn? Das ist ja stinklangweilig, diese Ahnentafel, was soll das? Aber wenn man weiß, dass dieses Evangelium des Matthäus an die Juden gerichtet war, dann versteht man das, weil er damit belegt, dass Jesus der angekündigte Messias ist. Weil er sagt, schaut mal her, den kann man zurückführen bis auf Abraham. Und was Gott damals dem Abraham versprochen hat, das ist jetzt hier in Jesus erfüllt. Deshalb ist es für die Juden absolut wichtig, dass das an erster Stelle steht, dass die Frage geklärt ist, ist Jesus der Messias oder nicht? Und deshalb schreibt der Matthäus das in seinem Evangelium an allererster Stelle. Aber dann, und sofort an zweiter Stelle, und sofort danach, kommt diese Geschichte von den Magiern. Obwohl sich ja das Evangelium des Matthäus eigentlich an Juden richtet, steht da diese Begebenheit von den Heiden, die von weit her kommen und obendrein auf einem völlig falschen Weg unterwegs sind. Ich glaube nicht, dass der Matthäus das gemacht hat, weil er chronologisch vorgegangen ist. Vermutlich, das weiß man nicht genau, aber vermutlich war das deutlich später, als diese Magier bei Jesus waren, nicht ein paar Tage nach der Geburt von Jesus. Man kann es unter anderem daraus schließen, dass es heißt, als die Magier kommen, finden sie Maria und Jesus in einem Haus. Aber wir wissen, dass Jesus in einer Krippe geboren ist, im Lukas-Evangelium steht das. Also kann ich mir vorstellen, dass da ein paar Wochen, vielleicht auch Monate dazwischen liegen, zwischen der Geburt von Jesus und der Begebenheit mit den drei Königen, mit den Heiligen, und dass Josef und Maria doch irgendwo die Mittel gefunden haben, eine bescheidene Unterkunft zu finden. Ich glaube, dass es dem Matthäus darum geht, dass er belegt, erstens, dieser Jesus ist der Messias, den uns Gott versprochen hat, und zweitens, der ist auch für die Heiden da und nicht nur für die Juden. Interessant ist die Kombination der Titel, mit denen Jesus da beschrieben wird. Die Magier fragen im Vers 2 nach dem König der Juden. Das ist eine Formulierung, wie sie die Juden selber nie benutzen würden. Und trotzdem war dem Herodes sofort klar, um was es geht. Der Herodes fragt dann die hohen Priester, wo soll dieser Christus geboren werden? Und die Schriftgelehrten wissen auch sofort, um was es geht. Sie zitieren diesen Text aus dem Micha, wo es heißt, der Mann, der Israel führen wird, oder der Herrscher. Das bedeutet, es handelt sich immer um ein und dieselbe Person. König der Juden, Christus, der Herrscher Israels, ist ein und dieselbe Person. Das macht der Matthäus hier ganz klar. Und interessanterweise, die Bezeichnung König der Juden taucht noch einmal auf im Matthäus-Evangelium. Und zwar am Ende auf dem Schild das über dem Kreuz von Jesus angebracht ist. Dort steht zu lesen, das ist Jesus, König der Juden. Wie gesagt, das Evangelium von Matthäus ist hauptsächlich für die Juden geschrieben und betont aber von Anfang an und durchgehend, dass dieser König der Juden, der Christus, der Messias ist, der Herrscher Israels, aber für alle Völker da ist. Also ich fasse das kurz zusammen. Ich habe mir zum Heiligen Dreikönigtag Gedanken gemacht und die entsprechende Bibelstelle angeschaut im Matthäusevangelium und stelle fest, die Heiligen Drei Könige waren weder heilig noch drei noch Könige. Was da steht, ist bizarr. Was da nicht steht, ist bemerkenswert. Und wo das steht, ist aufschlussreich. Bizarr, da bewegen sich Menschen, die es vielleicht nicht besser wissen, auf einem Gebiet, von dem Gott explizit sagt, lass die Finger davon. Und Gott sucht sie genau dort auf, und zwar auf so signifikante Art und Weise, dass es für sie keine andere Möglichkeit gibt, als sich auf einen langen und beschwerlichen Weg zu machen. Am Ende knien sie vor Jesus und übergeben ihre Gaben an Jesus. Und bemerkenswert, das wird nicht erklärt, entschuldigt oder kommentiert. Da wird niemand zurechtgewiesen. Das Ziel ist, Menschen dahin zu führen, wo sie vor Jesus knien, ihn anbeten, ihm ihre Gaben bringen. Und aufschlussreich deshalb, weil der Schreiber von Anfang an und durchgehend klar macht, dieser Retter, dieser Messias, dieser Christus ist nicht nur für die Juden da, sondern für alle Menschen. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. Unter www.efg-erding.de kannst du gerne einen Kommentar schreiben oder Fragen stellen. Wir antworten dir gerne. Gott segne dich.